Guten Morgen und Buenos Dias auch an alle, die die Predigt im Nachhinein anhören. Wir machen heute eine große, große Auslegung von einem Buch im Alten Testament. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt ja so Bücher, in die kehrt man immer wieder gerne zurück. Es gibt so Bibelstellen, zu der man gerne zurück. Und dann gibt es so Bücher in der Bibel, da weiß man vielleicht so gar nicht, was da drin so abgeht. Also wenn ich jetzt so in die Runde frage, zum Beispiel, was predigt so der Prophet Nahum? Ja, da sind da manche von uns schon so, ja, okay. Und dann gibt es Propheten oder Geschichten, da wissen wir so die groben Geschichten. Ja, da gibt es so die Kinderstunden-Niveau-Geschichten. Und dann gibt es aber noch viel, viel tiefere Dinge dort drin, die uns vielleicht gar nicht so klar sind. Ich meine, Daniel ist da so ein Beispiel, ne? Daniel, die Kinderstundengeschichte, ne? Dann der Löwengrube und die Statue. Aber es ist halt nur bis Kapitel 7, ne? Da folgen dann noch so ein paar Kapitelchen und da kommt dann so ein bisschen das verrückte Zeug mit den ganzen Prophetien, die Daniel hatte und die Tiere und alles Mögliche. Das ist dann nicht mehr so ganz Kinderstundenniveau. Wir machen heute nicht Daniel, wir machen nicht Nahum, aber wir machen Jona. Der Prophet Jona. Und ich möchte heute ein bisschen mit euch in dieses Prophetenbuch einsteigen, weil das ein unglaublich interessantes Buch ist. Ich habe mir jetzt viel, viel Zeit genommen, in Vorbereitung auf diese Predigt, das Buch mal so ein bisschen anzugucken, mal genauer zu studieren, zu gucken, wie haben die Juden das damals überhaupt verstanden, wie haben die ersten Christen das verstanden, was gibt es da so alles. Und nehmt da euch einfach heute mal mit rein in dieses Buch. Ich war jetzt eine Woche in Polen auf der European Leadership Conference. Ich bin da einmal im Jahr und treffe mich mit meinen europäischen Kollegen. Wir reden so über Europa und über das, was gerade so wichtig ist für die Kirchen in Europa. Und habe mir da schon so ein bisschen Zeit genommen, habe gemerkt, Gott hat da auch in diesen Zeiten zu mir gesprochen und hat mir dieses Buch aufs Herz gelegt. Mir ist es immer sehr wichtig, dass ich nicht einfach selber meine Themen raussuche, weil ich denke, ach, macht mir gerade Spaß, sondern ich glaube, dass das Wort Gottes immer etwas ist, was lebendig sein muss, was Kraft haben muss, was nicht eine Dosensache ist, die man auf und zu macht, sondern ich glaube, es ist immer was Frisches und Lebendiges. Ich hoffe, das geht euch auch so. Ich jedenfalls möchte das mein Leben lang so machen, ja, dass ich mit einer Frische und mit einer Neugier an das Wort Gottes rangehe, auch wenn ich denke, ja, habe ich ja schon alles schon mal gelesen. Ne? Das heißt noch gar nichts. Ja. Nur weil man es mal gelesen hat, gibt es trotzdem neue Dinge. Der Prophet Jona. Das Buch ist, ich sag's gleich vorneweg, gar nicht so einfach. Man kann sich sehr einfach machen natürlich, man kann die Bibel einfach lesen und sagen, naja, gut, steht ja alles drin und so. Es gibt Sachen in der Bibel, die das Ganze so ein bisschen, wie sagt man, vielleicht ein bisschen würzig machen. Ja? Das Prophetenbuch Jona ist ein Buch, das erstmal literarisch schon sehr interessant ist. Wenn ihr dieses Prophetenbuch anguckt, es hat 4 Kapitel. Das zweite Kapitel, das ist vielleicht so ein Wendepunkt, ja, in diesem Buch. Ich erzähle ganz kurz die Geschichte des Prophetenbuch Jona, damit alle hier im selben Boot sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann geht es auch um ein Boot. Es geht um einen Propheten, Jona, der kommt aus Israel. Gott sagt ihm, geh nach Ninive. Ich erkläre gleich, warum das so brisant ist, warum er das vielleicht nicht machen wollte. Er soll nach Ninive gehen, das liegt im heutigen Nordirak. Er sagt, nee, ich gehe nach Spanien. Ja, das war so seine Idee. Ich gehe in die genau andere Richtung. Ja. Ich hau ab, geht auf ein Schiff, er fährt los, es kommt ein Sturm, sie werfen ihre ganze Ladung von Bord und der Sturm hört nicht auf. Sie losen, das war damals sehr üblich. Der Heilige Geist war nicht ausgegossen auf alle. Schon im Neuen Testament sehen wir das noch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass das Los geworfen wird, um zu gucken, was will der Herr sprechen. Das Los fällt auf Jona, alle merken, okay, Jona, irgendwie, was ist mit dir? Was hast du getan? Und Jona wird von Bord geworfen, ja, um den Zorn Gottes zu besänftigen, um den Sturm zu stillen. Er stirbt nicht in den Fluten, sondern Gott rettet ihn durch einen Fisch. Und 3 Tage verbringt Jona im Bauch dieses Fisches. Nach 3 Tagen und diesem zweiten Kapitel, in dem er in diesem Bauch des Fisches Buße tut und um Vergebung bittet und Gott dankt für die Rettung, was sehr interessant ist, werden wir gleich sehen. Er sieht schon ein, dass Gott ihn schon gerettet hat, nicht erst retten muss. Er dankt Gott für seine Rettung. Er wird an Land gespült. Gott sagt ihm nochmal, okay, geh nach Ninive, das ist dein Auftrag. Jona geht nach Ninive, er predigt, die gesamte Stadt bekehrt sich. Alle tun Buße. Es wird eine stadtweite Buße ausgerufen, von der obersten Riege her, selbst die Viecher müssen fasten. Ja? Alles fastet, alles tut Buße, sie kehren um, Jona findet es total blöd. Jona wird sauer, er zieht sich zurück, er denkt, er muss sterben, ist ein bisschen melodramatisch, der Kerl. Und Gott schenkt ihm Gnade, lässt einen Strauch über ihn wachsen in der Hitze. Jona denkt sich, ah super, dann lässt Gott den Strauch wieder verdorren und Jona will wieder sterben. Und am Ende stellt Gott Jona eine ganz entscheidende Frage, die wir uns gleich angucken werden. Das war so die grobe Geschichte des Buches Jona. Warum ist der Aufbau dieses Buches so interessant? Dieser Aufbau ist in dieser Geschichte eigentlich etwas, was sich heutzutage große Lyriker oder große Schreiber ausdenken würden. Es ist eine wahnsinnig interessante, literarisch aufgebaute Geschichte. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Für alle, die aber theologisch interessiert sind, mal so ein paar Hinweise, die ihr dann googeln könnt oder so, ja, oder in euren Lexika nachgucken könnt. Das Buch ist zum Beispiel aufgebaut als ein Chiasmus. Das heißt, man fängt mit einer Aussage an, kommt die nächste, dann kommt so eine Mitte. Die Mitte ist dann das Wal-Ding oder das Fischding. Und dann kommt dieselbe Aussage, quasi, die davor getroffen wurde, wieder und dann wieder die erste Aussage. Also es ist wie so ein Bogen, der gespannt wird. Ne? Von einer ersten Aussage über eine zweite, dann wieder über die zweite und wieder über die erste. Also es ist ein sehr interessant aufgebautes Buch, wo wir sehen, aha, hier ist ein Muster im Prinzip, das sich über das ganze Buch spannt. Jona, ungefähr historisch 793 bis 750 vor Christus. 30 Jahre später wird Israel, ungefähr 30 Jahre später wird Israel erobert, also das Nordreich von Assyrien. Und jetzt kommt das Brisante. Ninive liegt in Assyrien. Ninive ist keine israelische Stadt, keine israelitische Stadt. Ninive ist eine assyrische Stadt. Und das wird sehr, sehr wichtig für dieses Buch, das zu verstehen. Jona ist also ein Prophet, der nicht geschickt wird zu seinem Volk. Jona wird nicht geschickt zu den Israeliten. Es gibt ganz viele Propheten, auch in dieser Zeit schon, die zu seinem eigenen Volk geschickt wurden. Jona ist keiner davon. Jona soll zu einem Volk gehen, das ganz klar ein Feind war von Israel. Wie gesagt, im heutigen Nordirak liegt diese Stadt Ninive. Die wird später zerstört. Wir haben Überreste gefunden. Sie scheint eine riesige Stadt gewesen zu sein. Wir sehen das im Buch Jona selber. Man braucht anscheinend Tage, um da durchzulaufen. Ja. Also eine riesige Stadt, die später auch zu einer Metropole wird für dieses Königreich. Und zu dieser wird Jona geschickt. Was auch literarisch sehr interessant ist, ich gebe euch einfach mal so ein paar Nuggets, ne, bevor wir reinsteigen. Das Buch Jona ist nicht nur aufgebaut als ein Bogen, es ist gleichzeitig auch aufgebaut als zwei Geschichten, die parallel sind und genau gleich. Die ersten beiden Kapitel und die letzten beiden Kapitel sind fast identisch vom Ablauf. Gott beruft Jona. Dann bekommt Jona oder das Volk eine große Furcht. Also im ersten Teil bekommt Jona die Furcht und flieht, im zweiten Teil bekommt das Volk die große Furcht. Also es wird ein Prediger berufen und gesandt, eine große Furcht entsteht, es entsteht eine Umkehr bei Jona auf dem Boot des Schiffes, Bord des Schiffes, bei Ninive dann die ganze Stadt und am Ende lässt Gott Gnade walten. Gnade im ersten Teil für Jona. Zweiten Teil Gnade für Ninive. Das wird sehr entscheidend für dieses Buch sein. Wir werden nämlich verstehen, dass Gott eigentlich im ersten Teil versucht, Jona etwas zu zeigen, was er im zweiten Teil nicht ganz kapiert. Das Buch wurde in der Antike, also im alten Judentum und auch im Christentum, unterschiedlich ausgelegt. Und jetzt komme ich mal so ein bisschen rein in die Inhalte. Jona ist vermutlich eine historische Person, aber das Buch ist eigentlich nicht wie ein typisches historisches Buch aufgebaut. Es gibt sehr klare historische Bücher im Alten Testament und im Neuen Testament. Die Evangelien zum Beispiel sind klare historische Bücher. Lukas zum Beispiel sagt, mein lieber Theophilus, ich habe ganz viel Arbeit reingesteckt, um alles zu erforschen, was sich hier so ereignet hat. Das habe ich dir aufgeschrieben. Das ist ein historischer Bericht. Die Berichte über Abraham, Isaak, Jakob, über das Volk Israel sind alles ganz klar historische Berichte. Das Buch Jona scheint da eine Mischung zu sein aus einem historischen Bericht und einem Aufbau eines Buches, das eigentlich ein Lehrbuch ist. Also so wie Jona aufgebaut ist. Und so wie das Ganze hier literarisch geschaltet ist, ist das eigentlich typisch für eine Lehrschrift der Juden. Es gab also Schriften der Juden, ganz, ganz viele, wo Geschichten sich ausgedacht wurden und in diese Geschichten wurden Lehren verpackt. Das haben wir heute ja auch. Ne? Wir haben das in Märchen zum Beispiel, ne? Damals bei den Gebrüdern Grimm, die haben das auch gemacht. Max und Moritz war so ein typisches Ding damals, ne? Was so ein bisschen krass war teilweise. Aber wir haben das ja ganz viel, auch in unserer Kultur. Geschichten, in denen eine Lehre verpackt ist. Fabeln zum Beispiel ist da ganz typisch. Ne? Hat Luther damals verwendet, haben altdeutsche Autoren verwendet ganz viel, um eine Botschaft zu vermitteln. Und Jona scheint irgendwie beides zu sein. Jona scheint ein historischer Bericht zu sein, aber gleichzeitig auch ein Lehrbuch für jeden, der es liest. Die erste Frage, die man sich stellen könnte in dieser Geschichte ist, warum flieht Jona? Warum macht er das? Und das Interessante ist, ich habe mal geguckt, was heutzutage so ganz viele Christen sagen. Und die typische Antwort ist, ja, Jona war einfach ungehorsam. Der hat einfach keinen Bock gehabt auf seinen Job. Das stimmt nicht. Ich habe dann mal geguckt, wie die Juden das damals verstanden haben. Weil es ist ja eine Frage. Warum flieht Jona? Warum möchte Jona in die entgegengesetzte Richtung gehen? Hat er Angst vielleicht vor den Assyrern? Das könnte ja sein. Oder sagt Jona, ich war gerade im Urlaub und du störst mich, Gott, ne? Ich hätte es gerne erst meinen Urlaub fertig gemacht. Warum flieht Jona? Die Antwort kriegen wir im Buch selber. Kapitel 4, Vers 2, könnt ihr nachgucken. Jona betete zum Herrn. Der Herr hat Ninive bereits vergeben und Jona ist jetzt in seiner depressiven Phase. Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Oh, das ist eine interessante Motivation. Deswegen habe ich auch meine Predigt mit folgendem Titel versehen. Verärgert dich Gnade. Das ist der Titel meiner Predigt. Verärgert dich Gnade. Das war der Grund, warum Jona geflohen ist. Wir müssen nochmal verstehen, wie die Situation ist. Und das ist für uns vielleicht nicht ganz so einfach heute. Für Länder wie zum Beispiel Ukraine oder so ist das heute wesentlich einfacher, weil sie sich im Krieg befinden. Es war klar, dass ein Krieg bevorsteht. Assyrien war ein verschlingendes Königreich. Es war klar, dass Assyrien die Aufgabe hat oder das Ziel hat, nicht einfach nur ihr Königreich zu verwalten, sondern die wollten erobern. Ein gottesfernes Land. Jona wusste, sein eigenes Volk, und nochmal, wir befinden uns 30 Jahre vor der Eroberung durch Assyrien. Das Volk Israel war moralisch am Tiefpunkt angelangt. Besonders das Nordreich. Wir sehen ja eine Spaltung nach Salomo vom Nordreich und Südreich. Es ist sehr wichtig, dass ihr, wenn ihr Christen seid, die grobe Bibelgeschichte kennt. Also lest das Alte Testament bitte, ja, damit ihr versteht, was der Weg Gottes mit seinem Volk ist. Nach Salomo teilt sich das Königreich in Nord- und Südreich. Das Südreich bekommt einen Segen bereits durch König David, der in Juda ausgedrückt wird. Das Nordreich bekommt diesen Segen nicht. Im Nordreich nach Salomo ist kein einziger guter König. Nicht ein einziger. Kein König, der Gott nachfolgt. Kein König, der gut ist für sein Volk. Nicht ein einziger. Bei Juda haben wir wenigstens ein paar im Südreich. Auch nicht alle. Aber einige gute Könige. Im Nordreich nicht ein einziger. Und wir sehen in dieser Geschichte einen moralischen Verfall weiter und weiter und weiter, was wir auch in allen anderen Büchern der Bibel sehen. Im Buch Richter ist es dasselbe. Von Richter zu Richter immer mehr moralischer Verfall. Eine Geschichte, die die Menschheit betitelt. Jona weiß ganz genau, sein Volk wird nicht umkehren. So viele Propheten haben schon gesprochen. Auf niemanden wurde gehört. Und Jona weiß, wenn er zu seinem Volk geschickt werden würde, wäre es umsonst. Aber Jona weiß auch, wenn Gott ihn ins Ausland schickt, kehren sie vielleicht um. Vielleicht sind sie offen für die Gnade Gottes. Vielleicht sind sie offen für die Wahrheit Gottes. Vielleicht kehren sie um. Und alle jüdischen Ausleger hier, das ist total interessant, sagen das Gleiche. Eigentlich war Jona nicht ein Prophet, der untreu war. Eigentlich war Jona ein Prophet, der wahnsinnig treu war, aber seinem eigenen Volk ging. Er wollte sein Volk nicht in Beschämung bringen, indem er zu anderen Völkern predigt und sie umkehren und sein Volk nicht. Jona hatte eine Loyalität zu seinem Volk, aber nicht eine Loyalität zur Gnade Gottes. Das war sein Problem. Und es ist sehr interessant, das aus jüdischer Perspektive zu verstehen. Die Feinde Israels waren vielleicht kurz davor umzukehren. Und wir sehen, dass Jona nicht einfach nur nach Ninive geschickt wird. Wir sehen, dass Jona von allen alttestamentlichen Propheten der effektivste Prophet wird. Denn er predigt einmal und alle kehren um. Das hat kein Prophet in Israel geschafft. Nicht ein einziger. Auch nicht ein Prophet in Juda. Jona ist der effektivste Prophet im gesamten Alten Testament. Mit einer Predigt kehrt ein ganzes Volk, nämlich das Volk Ninive, um. Und damit geht er in eine Tradition, die auch Jesus später aufnehmen wird. Das werden wir uns später angucken. Jona, der effektivste Prophet, der es nicht schafft, sein Volk zur Umkehr zu führen, sondern das Volk der Feinde. Wie gesagt, wir sind nicht im Krieg. Aber wenn man diese Botschaft einem Volk wie zum Beispiel heute in der Ukraine oder auch in Israel vermitteln würde, das macht etwas mit den Menschen. Vielleicht können wir uns da eher reinversetzen in sowas wie unfreundliche Kollegen am Arbeitsplatz oder so, ja? Das Buch stellt uns eine Frage in Bezug auf die Menschen, die wir gerne in eine Schublade stecken. Das Buch stellt uns eine Frage in Bezug auf das Wesen Gottes, in Bezug auf die Menschen, die wir nicht sympathisch finden und über die wir uns vielleicht stellen. Gott fragt mit diesem Buch schon eine Frage. Welchen Stellenwert hat die Gnade Gottes? Gilt sie nur für mich oder gilt sie auch für den, die anderen? Ist Gnade Gottes etwas, was ich nur für mich in Anspruch nehmen möchte? Oder ist Gnade Gottes etwas, was ich anderen wünsche? Auch wenn die mir vielleicht nicht passen. Auch wenn die vielleicht theologisch nicht mit mir übereinstimmen, was bei Ninive definitiv der Fall war. Bis zur Umkehr. Sie sind umgekehrt dann. Davor waren die nicht gottesfürchtig. Überhaupt nicht. Ninive galt als eine total verdorbene Stadt. Wir sehen leider auch, dass diese Umkehr nicht auf Dauer war. Gnade ist so ein Ding, mit dem offensichtlich der Mensch zu kämpfen hat, sobald es nicht mehr um mich selbst geht. Und das sehen wir im Neuen Testament auch. Wenn ihr in den Römerbrief reinguckt zum Beispiel, da schreibt Paulus etwas sehr, sehr Interessantes an die Juden. Und deswegen sehen wir dieses Muster der Frage der Gnade überall in der gesamten Schrift. In Römer 2 sagt Paulus, darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas verüben. Denkst du etwa, o Mensch, der du richtest, die so etwas verüben und doch das Gleiche tust, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Ich würde sagen, das ist ein Vers, der sehr bezeichnend ist für das Buch Jona. Jona hätte sterben können. Der Wal war nicht die Strafe. Der Wal war die Rettung. Aber der Sturm war die Strafe Gottes für den Ungehorsam Jonas. Und genau das, was Jona erfährt, nämlich eine Gnade aufgrund von Ungehorsam, das lehnt er selber später bei Ninive ab. Und ich glaube, das ist so bezeichnend, oft für unser eigenes Glaubensleben. Ich erkenne das jedenfalls leider bei sehr vielen Christen, dass da irgendwann in unserem Leben ein Punkt kommt, in dem der Teufel uns irreführen kann. Solange wir noch ungläubig waren, solange wir noch schwach waren, solange wir noch in vielen Sünden waren, vielleicht auch noch als frische Gläubige, da halten wir die Gnade hoch und irgendwann stabilisiert sich unser Leben. Die Sünden werden weniger, unser Geist wird stabiler. Wir lesen mehr in der Bibel, wir wissen mehr von Gott und plötzlich kommt der Teufel mit einer neuen Waffe, weil er versteht, okay, durch Sünde kann ich ihn jetzt nicht mehr drankriegen, weil er die Gnade Gottes verstanden hat für sich selber, aber ich kann ihn stolz machen und ich kann ihn zu jemandem machen, der andere verurteilt. Und irgendwann vergessen wir, dass wir selber die Gnade Gottes empfangen haben, ohne eigenen Verdienst und fangen an, andere Menschen zu verurteilen, die noch in ihren Sünden stecken. Paulus ist sehr, sehr klar in Bezug auf diese Menschen. Du hast dieselben Dinge getan. Du hast dieselben Sünden verübt. Du verurteilst dich selbst. Es geht nicht darum, dass ich sage, ja, aber jetzt tue ich es ja nicht mehr. Jetzt darf ich ja richten. Wenn du erstmal hast du dieselben Dinge getan und hast Gnade bekommen. Und Jesus Christus selber lehrt, ja, wir sollen uns gegenseitig zurechthelfen. Ja, wir dürfen auch den Splitter im Auge des anderen ziehen, aber nur, wenn wir unseren eigenen Balken entfernt haben. Nur wenn wir selber klar sind vor Gott, dann können wir selber in einer Art und Weise dem anderen helfen, auf einen guten Weg zu kommen. Und Jesus sagt ganz bewusst nicht, entferne erst deinen Balken und dann den Balken des anderen. Ich meine, der Größenunterschied zwischen Balken und Splitter, wenn ihr das mal überlegt. Also Jesus macht das nicht zufällig. Er sagt nicht, ja, ich will hier so ein bisschen Wortabwechslung reinbringen, deswegen einmal Balken, einmal Splitter. Nee, er sagt, wenn du den Splitter im Auge des anderen ziehst, entferne erst deinen eigenen Balken. Ein Balken hat tausende Splitter. Ein Balken hat tausende Splitter und das heißt nicht, dass ich immer mehr gesündigt habe als der andere, aber es bedeutet, dass ich eine gesunde Haltung in Bezug auf die Gnade habe, die ich bekommen habe. Nämlich, ich habe es nicht verdient. Ich habe es nicht verdient, dass mein Balken entfernt wurde. Und wenn ich das verstanden habe, ist die Sünde des anderen kein Balken mehr für mich, sondern ein Splitter. Wenn ich das verstanden habe, dann verstehe ich, die Sünde des anderen ist nicht so schwer, wie ich meine. Sie ist nicht zu schwer, als dass Jesus sie nicht hätte tragen können. Nochmal, die Sünde des anderen ist nicht zu schwer, als dass Jesus sie nicht hätte tragen können. Das ist, was Jesus hier ausdrückt mit dem Balken und Splitter. Du selber musst verstehen, dass deine Sünde schwer gewogen hat. Aber dass sie genommen wurde, voll und ganz. Damit können wir lernen, den anderen nicht unter ein Joch zu stellen, das Jesus weggenommen hat. Das Joch des Gesetzes ist zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Wenn du es wieder aufrichtest, richtest du ein neues Kreuz auf. Und die Bibel sagt im Hebräerbrief, du kannst Christus nicht nochmal kreuzigen. Er ist schon gekreuzigt worden, es ist bereits vollbracht. Die Gnade gilt bereits für alle Menschen, ob sie das glauben oder nicht. Die Vergebung von Jesus Christus gilt für alle Menschen, für alle Zeit. Die Frage ist nur, ob sie sich eins machen mit diesem Werk oder nicht. Ob sie mit hineingenommen werden in dieses Werk oder nicht. Aber es ist für alle Menschen vollbracht. Ich weiß, das ist eine Botschaft, die wir immer wieder hören. Ja? Ich bin nicht müde, das immer wieder zu sagen. Weil ich sehe hier, und das haben wir auch in Polen besprochen letzte Woche, wir sehen hier einen Mangel in unserer Kirche. Wir brauchen ein klares Evangelium. Wir brauchen ein klares Evangelium, das wir ausdrücken können im Geist Gottes und in der Liebe Gottes. Das Evangelium ist dann unklar, wenn wir Dinge weglassen. Und es heißt nicht, dass das Evangelium immer gleich erzählt wird. Ich glaube, das Evangelium ist sehr, sehr, sehr vielschichtig. Aber es muss klar sein, dass das Evangelium beinhaltet, es gibt einen Gott. Der Mensch ist verloren ohne die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist gegeben durch Jesus Christus und alle Menschen dürfen gerettet werden. Das ist Evangelium. Jedenfalls sehr, sehr, sehr grob zusammengefasst. Aber wenn wir es nicht im Geist Gottes ausdrücken, schaffen es selbst Christen, das Evangelium zu einer Verurteilung zu machen. Wir haben das, oder ich drücke das oft so aus, auch in Polen haben wir darüber gesprochen. Ich sage oft, Christen verwenden oft eine Evangelisationsstrategie, die so lautet, ich verabreiche dir ein Gift und dann sage ich dir, dass ich das Gegengift habe. Also das bedeutet, ich gehe zum Menschen, ich mache ihm erstmal ein schlechtes Gewissen und sage ihm erstmal alle seine Sünden und dann sage ich ihm aber ich habe die Lösung. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung ihr macht mit Evangelisation. Ich habe noch nie erlebt, dass das funktioniert. Noch nie, nicht ein einziges Mal in meinem Leben habe ich erlebt, dass das funktioniert. Dass ich einem Menschen seine Sünden aufzähle und dann sage, ich habe die Lösung für dich. Irgendwann muss der Mensch zur Erkenntnis der Sünde kommen. Aber der erste Schritt im Evangelium ist nicht, dass dem Menschen die Sünde aufgezeigt wird. Der erste Schritt in der Bibel ist, dass Gott aufzeigt, dass sein Ebenbild auf dem Menschen liegt. Das ist die erste Aussage über den Menschen, die getroffen wird. Ja, dass der Mensch ein Sünder ist, kommt sehr schnell in der Bibel, in Kapitel 3. Okay, es kommt sehr schnell. Aber davor kommt eine andere Aussage. Der Mensch ist wertvoll in den Augen Gottes. Der Mensch ist geliebt von Gott und das Ebenbild Gottes liegt auf dem Menschen. Ob er Christ ist oder nicht. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Wer das nicht versteht, wird niemals dein Gerede von Sünde und Hölle annehmen. Glaub mir, das ist meine Erfahrung. Und das ist die Erfahrung, die wir in ganz Europa machen. Die Menschen haben keine Ahnung mehr von Sünde. Die haben keine Ahnung mehr von der Bibel. Wenn ihr Leute auf der Straße fragt, die wissen nicht, was wir am Pfingsten feiern. Eines der maßgeblichen Feste der Kirche. Die wissen ja teilweise nicht mehr, was wir an Ostern feiern. Irgendwas mit Hasen und irgendwas mit Jesus. Ja, so. Die Menschen haben keine Ahnung. Wenn du kommst und sagst, in meinem Buch steht, was du alles falsch machst, dann sagen sie, ist mir doch egal, in meinem Tagebuch steht was anderes. Sie haben keinen Grund, diese Botschaft zu glauben, es sei denn, diese Botschaft ist besser als die Botschaft, die sie glauben. Die Botschaft der Bibel ist nicht nur wahr, sie ist auch schön und gut. Wenn die Gnade Gottes nur Wahrheit ist, dann wird sie schnell zum Gesetz. Die Gnade Gottes ist immer Wahrheit, Schönheit und Güte. Das ist das, was schon alte Philosophen in der Antike damals gesagt haben. Die Wahrheit muss all diese drei Dinge beinhalten. Das Gute, das Wahre und das Schöne. Und das liegt in diesem Wort Gnade. Es ist wahr, weil es beinhaltet diese Wahrheit, dass wir Gnade brauchen. Ich meine, Gnade ohne Sünde ist sinnlos. Ja? Das Kreuz von Jesus macht keinen Sinn, wenn der Mensch glaubt, er ist in sich vollkommen gut. Natürlich. Der Mensch muss verstehen, dass er nicht vollkommen gut ist. Aber Gnade beinhaltet eben auch etwas Schönes. Gnade beinhaltet auch, dass da etwas Gutes ist für den Menschen. Das ist doch eine Evangeliumsbotschaft. Wisst ihr, was Evangelium heißt? Evangelium heißt nicht richtende Botschaft, sondern frohmachende Botschaft. Das ist das Evangelium. Das ist die Gnade Gottes. Und vielleicht ist Jona hier ein bezeichnender Typus manchmal für uns als Christen. Wir haben Gnade empfangen und im Laufe unseres Dienstes und Lebens mit Jesus vergessen wir den Wert von Gnade. Jona wollte Wahrheit aussprechen. Jona fand es total cool, Gericht auszusprechen über Ninive. Er fand es aber nicht mehr cool, als sie umgekehrt sind. Das ist interessant, oder? Er wollte ja seinen Dienst schon an sich tun. Das war nicht das Problem. Er wollte schon predigen. Er wollte nur nicht, dass sie umkehren. Er wollte nur nicht, dass dann Gott Gnade zeigt. Lasst uns sehr auf unser Herz achten, ob wir ein Problem haben mit Gnade. Lasst uns auf unser Herz aufpassen, ob wir andere Menschen schon in Schubladen stecken, aus denen sie nicht mehr rauskommen. Was, wenn diese Menschen irgendwann über dich erhoben werden? Was, wenn Gott diese Menschen nimmt und über dich stellt? Ich sage es mit einem Wort aus dem Neuen Testament. Wer sich in die erste Reihe hockt, und dem armen Menschen, der reinkommt, sagt, hock dich gefälligst in die hintere Reihe, wo man dich nicht sieht, wird Gott sagen, ich setze diesen in die erste Reihe und dich setze ich nach hinten. Das ist das Wesen Gottes, ihr Lieben. Das ist die Wahrheit Gottes im Neuen und Alten Testament. Gott gibt seine Gnade, wem er will. Das hast du nicht zu entscheiden. Und diese Entscheidung hat Gott bereits getroffen am Kreuz von Golgatha. Wie wir in der Apostelgeschichte sehen, dass die Apostel predigen, da ist kein anderer Name, durch den das Heil gegeben ist, als durch Jesus Christus. Das ist die Botschaft Gottes. Jesus nimmt diesen Anstoß der Gnade für die Fremden in Lukas 4. Das ist total interessant, wie Jesus mit diesem Thema umgeht. In Lukas 4, ab Vers 24, könnt ihr mal lesen. Dort steht: Wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate lang verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Sidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, außer Naaman, der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voller Zorn, als sie das hörten, und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Das ist der Klimax einer gläubigen Gruppe, die völlig vergessen hat, was Gnade ist. Das ist die geistliche Verdorbenheit, die wir im Neuen Testament finden zur Zeit Jesu. Jesus sagt ihnen genau die gleiche Botschaft, die der Prophet Jona im Prinzip ausdrückt. Ihr Lieben, ihr glaubt, es geht nur um euch, euch, euch. Wir sind das Volk Gottes. Wir stammen von Abraham ab. Wir sind die Pharisäer. Wir sind doch die wahren Gläubigen. Wir bewahren doch das Wort. Das war genau der Jargon der Pharisäer und sagt, Jesus sagt ihnen, aber Moment mal. Hat Gott nicht im Alten Testament immer wieder seine Gnade denen gegeben, die nicht sein Volk waren? Und er nimmt 2 der anerkanntesten Propheten, Elia und Elisa, die wirklich Top-Propheten sind für die Juden. Und er sagt ihnen, Gott hat durch diese Propheten bereits gezeigt, dass er zu denen geht, deren Herz offen ist. Nicht die sich rühmen, irgendeinen Titel oder ein Emblem oder ein Symbol oder ein Wort zu tragen. Die Pharisäer hatten die gesamte Schrift, die Pharisäer hatten alles, was sie gebraucht hätten, um zu erkennen, was Gottes Plan ist. Aber ihr Herz wurde verhärtet und Jesus hält ihnen einen Spiegel vor und sagt, was, wenn Gott dann zu denen geht, deren Herz bereit ist? Wir reiben uns so manchmal an uns selbst auf, dass wir vergessen, dass Gnade in erster Linie für die da ist, die schwach, krank und ausgestoßen sind. Für diese Menschen kam Jesus. Jesus kam nicht, damit wir eine Kirche bauen, die unsere Bedürfnisse stillt. Jesus schickte seinen Sohn nicht als einen Propheten, der in seiner Blase bleibt, sondern Jesus kam als Rettung für die, die ausgestoßen, schwach und krank sind, für die ganze Welt. Ist das noch unser Herz als Kirche? Ist das noch unser Herz als Nachfolger von Jesus? Dass Gnade nicht etwas ist, das wir genießen, sondern dass Gnade etwas ist, was raus muss, diese Welt. Dass wir ausleben müssen an den Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Jesus sagt nicht, wir sollen Gnade an denen walten lassen, die uns sympathisch sind. Er sagt, das kann jeder. Da müsst ihr euch bitte überhaupt nichts drauf einbilden, sagt Jesus. Ja? Das schafft selbst der niedrigste Zöllner, ja, mit seinen Freunden abzuhängen und denen Geld zu geben. Das schafft er auch. Jesus sagt, meine Nachfolger sind dadurch zu erkennen, sie lieben ihre Feinde. Sie segnen die, die sie verfluchen. Sie tun Gutes denen, die sie hassen. Das ist das Kriterium eines Menschen, der Gnade verstanden hat. Dass da, wo mich jemand beleidigt, dass da, wo mich jemand irgendwie ärgert, dass da, wo jemand einen anderen Glauben, eine andere Religion, eine andere Theologie hat, dass ich sage, selbst wenn dieser Mensch gegen mich ist, ich werde ihn lieben. Selbst wenn dieser Mensch gegen mich ist, ich werde für ihn beten. Ich werde ihn segnen. Ich werde mehr geben, als er verlangt. Das ist auch ein Maßstab von Jesus. Wer von dir verlangt, eine Meile zu gehen, mit dem geht 2. In der Serie The Chosen, die ja das Leben von Jesus so ein bisschen als Film darstellt. Ich finde viele, viele Szenen in dieser Serie sehr, sehr gut gemacht. Gibt es auch diese Szene, wo Jesus das praktisch auslebt mit seinen Jüngern, weil es typisch war, dass die Römer sich jüdische Bürger nehmen konnten und sagen konnten, ihr tragt unser Gepäck. Und es wird beschrieben, wie dann Jesus einmal mit seinen Jüngern umherläuft und die Römer kommen vorbei und Jesus sagt dann, okay, wir machen das, was die Römer sagen, und er macht genau das, was er gelehrt hat. Er geht dann 2 Meilen statt einer. Es war damals ein Gesetz, dass man nur eine bestimmte Meile gehen musste und dann durften die Römer nicht mehr sagen, du musst jetzt weitertragen. Und Jesus sagt, wir gehen noch weiter. Und die Jünger wundern sich und sagen, bist du bescheuert? Ja, das sind unsere Feinde. Und Jesus verdeutlicht ihnen dann diese Lehre. Wer verlangt, eine Meile zu gehen? Geh 2. Interessant ist aber auch, um den Bogen zu schließen zum Ende dieser Predigt, dieser Prophet Jona ist interessanterweise nicht nur ein Typus für uns. Und das macht diese Geschichte so tief. Ich habe jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass Jona ausgelegt werden kann als ein Gläubiger, der Gnade nicht versteht. Die Bibel und auch die frühen Ausleger im Christentum verwenden Jona aber noch auf eine zweite Art und Weise. Und zwar als ein Typus auf Christus. In Matthäus 12 lesen wir das. Könnt ihr mal nachgucken, Matthäus 12, Vers 39. Beziehungsweise ab Vers 38. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des riesigen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Jetzt kommt ziemlich krasser Vers. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist jemand, der größer ist als Jona. Boah. Er macht dann noch weiter, ne, und sagt, die Königin des Südens wird im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist jemand, der größer ist als Salomo. Was macht Jesus hier deutlich? Das ist etwas, was mich selber sehr erschreckt. Was, wenn Gott tatsächlich später diese Menschen nimmt, die wir verurteilt haben? Sie werden uns richten. Das ist ziemlich krass, oder? Ihr müsst überlegen, Ninive war ein No-Go für die Israeliten. Auch zur Zeit Jesu. Das sind Heiden, das sind Ungläubige. Und Jesus selber sagt, was, wenn Gott diese Menschen aufstehen werden lässt, als eure Richter? Denn sie sind und da hat nur Jona gepredigt. Ich bin das lebendige Wort Gottes, sagt Jesus, und ich predige jetzt zu euch. Was bedeutet das? Jesus selber stellt sich jetzt in den Stand des Propheten Jona und sagt, ich rufe euch auf zur Buße. Ich rufe euch auf zur Umkehr. Und Buße und Umkehr ist nicht etwas, was mit Anstrengung und Leistung verbunden ist. Das ist ein falsches Verständnis, weil wenn es Anstrengung und Leistung wäre, hätte man es ja auch ohne Jesus geschafft, richtig? Ich meine, Buße ohne Jesus funktioniert ja dann. Da muss ich mich nur fest genug anstrengen und genug Bibel lesen und das Gesetz befolgen und dann ist gut. Aber genau das, sagt die Bibel, funktioniert eben nicht. Sondern Römer 12 sagt, wir brauchen eine Erneuerung unseres Sinnes, damit wir den Willen Gottes erkennen und nicht mit dem Willen dieser Welt folgen müssen. Diese Erneuerung des Sinnes geschieht durch den Geist Gottes. Das sagt das Neue Testament sehr, sehr klar. Der Geist Gottes ist es, der der Welt die Augen öffnet über ihre Sünde. Nicht das Gesetz. Das ist sehr wichtig. Das Gesetz öffnet der Welt überhaupt keine Augen. Das Gesetz macht nur eine Sache. Es zeigt, dass wir Sünder sind. Okay. Aber um das zu verstehen, braucht es den Geist Gottes. Der Geist Gottes deckt der Welt auf. Du brauchst Jesus. Das macht der Geist Gottes. Und wir sind Verkündiger in Geist und Wahrheit. Das sagt Jesus. Er will Anbeter in Geist und Wahrheit. In dieser Tradition stellt sich jetzt Jesus und sagt, ich komme als jemand, der euch zur Umkehr aufruft. Und diese Umkehr, die wir überall im Alten und Neuen Testament sehen, besteht nicht darin, dass Menschen aus hartem Herzen jetzt sagen, na, da muss ich halt Gott gehorchen. Sondern immer, immer, immer im Alten Testament war eine echte Buße mit einer Herzensumkehr verbunden und einer neuen Entfachung einer Liebe zu Gott und den Menschen. Die Menschen haben erkannt, dass sie dass sie ungerecht sind in Bezug auf ihre Mitmenschen, dass sie Gott vergessen haben, dass sie nicht von ganzem Herzen ihm folgen. Und immer, immer war der erste Schritt in der Umkehr eine Herzensumkehr zu Gott hin. Das ist es, was Gott sich wünscht. Bis zu dem Punkt, wo er sogar, ich glaube, im Propheten Micha war es, sagt, haut mir ab mit euren Liedern. Müsst ihr euch vorstellen. Gott sagt zu seinem Volk, ihr müsst euch vorstellen, wenn Gott das zu unserer Gemeinde sagen würde, da haben wir, also da ist Game Over. Ja, da können wir den Laden dicht machen. Wenn Gott das sagen würde zu uns, hört auf mit eurem Gespiele und Geplänkel. Ja? Luther übersetzt das so gut, ne, mit Geplänkel. Also so tralali, tralala, so quasi. Ne? Gott sagt, hört mir auf mit eurem Blabla. Ich sehe euer Herz. Was will ich mit eurer Form? Denkt ihr, ich brauche verbrannte Tiere? Denkt ihr, das ist das Primäre, was ich will? Nein, Gott will einen Menschen, dessen Ebenbild, Gottes Ebenbild. Gott will uns dahin führen, dass wir leben in Fülle. Das ist immer das Ziel von Buße. Gott braucht keine Diener, er hat schon genug. Gott braucht keine Sklaven. Gott ist nicht eitel. Gott will ein Gegenüber. Gott will einen Menschen, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Deswegen hat er es gezeigt, dass er ein Gegenüber will, weil er wurde ein Gegenüber für uns. Jesus war vollkommen Mensch. Er war nicht in der Gestalt eines Menschen. Er war nicht einfach Halbmensch. Er war ein ganzer, echter Mensch. Gleichzeitig hat er niemals auch nur einen kleinen Fitzel von seiner göttlichen Natur verloren. Wenn das nicht zeigt, dass Gott ein Gegenüber möchte, dann weiß ich nicht, was es noch zeigen könnte. Wenn das nicht zeigt, dass Gott eine Gemeinschaft auf Augenhöhe will, was nicht heißt, dass wir Gott werden, ja, das ist eine andere Geschichte. Wir sind niemals allmächtig, allwissend und so weiter. Aber in Bezug auf die Liebe möchte Gott, dass wir nicht so kommen oder so kommen, sondern auf Augenhöhe kommen und sagen, Gott, du bist mein Vater, du liebst mich, ich liebe dich. Ich freue mich an dieser ewigen Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Das ist das Ziel von Buße. Und deswegen kann eine Buße, die nur durch Anstrengung geschieht, niemals zu diesem Ziel führen, weil Anstrengung Dinge immer nur verhärtet und nicht löst. Ich bin jetzt am Ende meiner Predigt, weil die Zeit ist vorbei. Ich hoffe, ich habe das Buch Jona und diese Geschichte von Jona ein bisschen mehr lebendig machen können für euch und ein bisschen darstellen können, wie tief dieser Gnadenaspekt in diesem Buch ist, diesem Prophet Jona. Man könnte viele weitere Dinge jetzt ausschmücken, man könnte jetzt Vers für Vers durchgehen, ganz viele Dinge auslegen. Ich habe jetzt heute einfach mal einen Überblick geben wollen, ja, über dieses Prophetenbuch. Über das, was Gott uns eigentlich lehren möchte. Und das ist genau das, was am Ende des Prophetenbuches Jona im Prinzip auch kommt. Und das möchte ich euch noch zeigen. Denn Gott stellt eine Frage am Ende dieses Buches. Kapitel 4, Vers 10. Der Herr sprach, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können und dazu noch so viel Vieh? Damit endet das Buch. Das ist total interessant. Ich glaube, diese Frage ist eine Frage an unser Herz. Wie ist unsere Haltung in Bezug auf die Gnade Gottes? Amen.